Fest, das heute Juden feiern, das ist Schauot. Das heisst Wochen, ein Wochenfest. Und das hat in dem Alten und Neuen Testament 6 oder 7 verschiedene Bezeichnungen. Man sagt auch das Erntefest oder der Tag der ersten Früchte. Oder am Schluss steht es im Alten Testament noch als Schlussfest bezeichnet. Jetzt Sie selber lesen an diesem Tag das Buch Rut lesen. Und für mich ist dort auch die Bedeutung schon sehr schön drin. Denn durch das Buch Rut zeigen Sie, wie durch den Boas eine Heidin in die Juden aufgenommen worden ist. Und das ist eigentlich auch die Bedeutung der Pfingsten, so wie wir sie anschauen. Wo es diesen 2 Brot, die im 3. Mose 23 geschrieben ist, wo das einzige Mal als Opfer haben die dürfen mit Sauerteig gemacht werden. Und da sind sie vor Gott gewoben worden. Das heisst, sie sind immer so dargebracht gewesen mit dieser Bewegung. Das ist nachher die andere, wenn sie gehoben sind. Und nachher haben sie die können essen. Und Sauerteig ist auch wieder das Bild nachher ins Neue Testament aus Juden und Heiden. Der Apostel Paulus tut 2 Stellen, also ich habe einfach 2 rausgeschrieben, wo ich das unterstreichen will. Galater 3, 28, wo er sagt, hier ist nicht Jude und nicht Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau, sondern es sind all gleich. Das heisst, er tut dort gleich Wertigkeit aufzeigen, aber nicht gleich Artigkeit. Die Art ist unterschiedlich geblieben, Mann und Frau und so weiter. Aber der Wert vor Gott ist bei allen gleich. Da sind wir alle gleichwertig. Und die 2. Stelle ist im Epheser 2, 18, wo er aufzeigt, wie Gott aus den Zweien eins hat gemacht. Wenn er den Zaun, das Gesetz, das zwischen denen war, abgerissen hat. Jetzt, wenn ich da kurz noch zu diesen Fest, zu diesen 7 grossen Fest gehe, wo die Juden miteinander gefeiert haben, so haben wir da die ersten 4, die tun, beim ersten Kommen sind die erfüllt worden und die haben knapp 2 Monate abgedeckt. Und das Pfingstfest oder eben das neue Speisefest oder Speiseopfer, das hat der Abschluss gemacht mit Pfingsten. Die Weihnachten ist, wie es der Hans bereits gesagt hat, so nicht da drin bei diesen Fest. Beim 2. und beim 4. Oh, da habe ich nicht alle drin. Und nachher auch beim 7. hat jeder männliche Jude nach Israel müssen ziehen. Und damit ist so die Bedeutung vom Alten Testament, die ist da abgeschlossen gewesen. Und jetzt sind wir im Zeitalter der Gemeinde. Und mit dem Wiederkommen vom Herrn Jesus werden die nachher erfüllt. Das Posaunenfest, er wird ja zum Schall der Posaunen, der letzten Posaunen, 1. Korinther 15, auch in der Offenbarung ist der Gedanke, dann der Versöhnungstag und dann das Laubhüttenfest, wo das Bild ist, ins 1000-jährige Reich. Das ganz kurz, einfach ein Überblick auf die Fest. Und da habe ich es noch ein bisschen anders, dass man die Zeit mehr sieht. Das sind die ersten 4, die da ungefähr 2 Monate abdeckt. Dann ist 4 Monate Pause. Und nachher kommen da die letzten 3, die innerhalb 14 Tage gefeiert worden sind. Die sind im Herbst. Die ersten im Frühling und die nachher die anderen im Herbst. Ja. Jetzt wollen wir miteinander zu der Apostelgeschichte gehen und dort die Predigt von Petrus lesen. Wir haben das letzte Mal, es ist zwar eine Weile zurück, haben wir die ersten 13 Verse angeschaut und jetzt möchte ich ab dem Vers 14 weiterfahren. Apostelgeschichte 2, ab Vers 14 bis und mit 36. Da tat Petrus auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete mit zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die 3. Stunde am Tag, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Joel 3, Vers 1 bis 5. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen Weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, den Gott unter euch ausgewiesen hat, durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm im Psalm 16, 8 bis 11, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Rechten, damit werde ich nicht wanken. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt und mein Leib wird ruhig in Hoffnung. Denn du wirst nicht mich dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Der nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte, mit einem Eid, dass sein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er vorhergesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt. Er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel aufgefahren, sagt selbst Psalm 110, 1, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Wenn ich ganz kurz noch zwei, drei Gedanken zum ersten vorhergehenden Abschnitt sage, so ist ja dort der Geist Gottes über die versammelte Gemeinde gekommen. Die beiden Bilder erwähnt, der Wind und das Feuer, und der Wind und das Feuer herkommt, auch als Kombination. Da passiert etwas, da wird es beängstigend oder eben positiv da in dem Sinn. Und dann haben wir gesehen, wie das Zuhörer geschieden hat. Ich will am Schluss dann auf den Gedanken von der Scheidung noch mal kommen. Die einen haben angefangen zu spotten und gesagt, die sind voll süßen Wein. Und darum tut der Petrus mit dem ersten Punkt, ich will versuchen, 8 Punkte rauszugreifen aus seiner Predigt. Ich bin mir bewusst, es ist Mengenpunkt, aber ich bin noch lange nicht dort oben, wo der Luther. Der Busch hat gern 3 Punkte gehabt und der Luther vielleicht 15 oder 20 Punkte. Und jetzt habe ich das Mittelmaß genommen. Ich will mich zwar mit keinem vergleichen von beiden. Aber der erste ist die Umgestaltung der Brüder, wo wir sehen, wo der Geist Gottes gewirkt hat und wo der Petrus jetzt ganz kurz in seiner Botschaft sachlich das kommuniziert, wo er sagt, ihr Juden, liebe Männer und so weiter, das sei euch kundgetan, die sind nicht betrunken, sondern sie sind vom Geist Gottes erfüllt. Das heisst, die Umwandlung ist sichtbar geworden. Die hat man gesehen. Die Menschen haben auf einmal jetzt in ihrem Fall Sprachen können reden, die sie nicht gelehrt haben. Sie haben das Evangelium in Sprachen weitergegeben, dass all die Zuhörer, das war dann ein Rätsel gewesen, die müssen sagen, was ist das, wenn sie in unseren Sprachen die Taten Gottes tun. Und darum ist das Zungenreden, wie es in der Bibel passiert ist, war immer eine Sprachenrede und nicht zum Teil das, was heute daraus gemacht wird. Der Petrus gibt in seiner Botschaft ein Zeugnis weiter von dem, was er gesehen und erlebt hat. Und jetzt möchte ich alle zusammen, die heute Morgen da sind und auch in der Nachfolge sind vom Herrn Jesus, mit ihnen. Er gibt uns den gleichen Auftrag, den Petrus. Denn er sagt das im 1. Petrus 2,9 sehr schön. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Da eine Ausbildung, um ein Zeugnis weiterzugeben, um das weiterzusagen, was wir erlebt haben. Dass unser Leben vorher in der Finsternis sich abgespielt hat, in Sünde, in Gebundenheit, in Verdorbenheit. Und dass wir dürfen durchs Eingreifen, durch die stellvertretende Erlösung vom Herrn Jesus, die Freiheit haben dürfen erleben. Und dass wir darum heute dürfen in seiner Nachfolge sein. Das ist im Grunde genommen der erste Punkt, wo er die Umgestaltung sehr schön auf den Punkt bringt. Wiedergeboren, geisterfüllt, die unterscheiden sich völlig von den religiösen Menschen. Denn die wiedergeborenen Geisterfüllten, sie rühmen die Tugenden und das Werk vom Herrn Jesus. Und die anderen tun in der Regel irgendwie sich selber rühmen und sich auf den Leuchter stellen. Und darum ist auch da ein grosser Unterschied drin. Der zweite Punkt, der zweite Gedanke ist die Erfüllung von Verheißung, die wir im Vers 16 bis 21 gelesen haben, wo der Petrus die Joel-Stelle zitiert. Und es ist für mich interessant, wir sehen das immer wieder, wir haben das auch schon miteinander angeschaut, auch Maria, die das Alte Testament gut kennt, denn Elisabeth hat das Alte Testament gut kennt. Jetzt können wir uns fragen, warum? Jetzt haben wir eine logische Antwort, das war ihr Geschichtsbuch. Das heisst, sie haben in der Schule nicht irgendwelche andere Bücher müssen lesen und studieren, sondern sie haben den Geschichtsunterricht haben sie mit dem Alten Testament können machen. Das war ihr Geschichtsbuch. Ich denke, das war ein Vorteil, dass sie das Alte Testament sicher besser gekannt haben, wie bei uns manches. Aber ich denke auch, dass sie einander ermutigt haben, wie das im 5. Mose 6 aufgerufen ist und nachher immer jemand wiederholt, dass er sagt, du musst mit deinen Kindern davon reden, wenn du unterwegs bist, am Morgen, wenn du aufstehst, am Abend, wenn du da bleibst, wenn du im Haus sitzt und so weiter. Einfach red immer davon. Von Gott und seiner Liebe. Wie es der Hans auch gesagt hat, zusammengefasst von der Liebe Gottes ist Mose und die Propheten. Und das haben sie gemacht. Und darum hat der Petrus als Fischer, als einfacher Mann, gut Bescheid gewusst. Dann er können auch die Jesaja-Stelle oder die Hesekiel-Stelle zitieren, wo beide zusammen das Ausgüssen vom Geist auch sagen. Wieso nimmt er die Joel-Stelle? Ist für mich eindrücklich. Jesaja und Hesekiel zitieren beides zum Segen für Israel. Und er tut da Türen auf, den Petrus, und sagt, im Vers 17 haben wir das gelesen, dass der Geist ausgossen ist über alles Fleisch. Das heisst, jetzt geht er ins Zeitalter vom Gemeinde, jetzt wird Türen aufgetan und der Geist Gottes ist über alles Fleisch ausgegossen. Und der Herr Jesus hat das im Johannes 16 bereits so vorausgesagt. Und er hat gesagt, er wird über die ganze Welt ausgegossen und er wird der Welt die Augen auftun über Sünde, über Gerechtigkeit und über Gericht. Und dann erklärt er es noch, ich will jetzt nicht auf Säbe eingehen. Aber mir gefällt es, wenn er da nachher auch sagt, dass wer die Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Und dann tut er die drei Punkte erwähnen, Blut, Feuer und Rauchdampf. Und Gott hat immer wieder mit diesen Zeichen geredet. Jetzt können wir in Mose vorgehen, bei der Umwandlung dort, wo er Gewässer in Blut hat verwandelt, hat er so zu den Ägyptern geredet. Er hat so ihnen ein Zeichen gegeben von der Grösse Gottes. Dann bei der Gesetzgebung hat er mit Rauch und mit Feuer, wo der Berg glüht hat, wo er dort in der Rauchwolke war, hat er so zum Volk geredet. Ich will jetzt da nicht weiter darauf eingehen, auf diese Thematik, sondern mir gefällt es einfach, wie der Petrus durch den Geist Gottes geleitet, da die richtige Stelle nimmt, auch für uns. Er hat sich leiten von ihm. Auch die Umwandlung, die bei ihm passiert ist, in diesen 50 Tagen oder eben vorher noch, das ist für mich beeindruckend. Am Karfreitag im Vorfeld hat der Herr Jesus bei diesen Verhandlungen 3-mal verleugnet. Ich kenne ihn nicht. Und am Schluss hat er es noch mit einem Eid beschwören, dass er ihn nicht kenne. Er hat mein Eid abgelegt. Stellen wir uns das vor. Und jetzt ist der Petrus, der gleiche Mann, 50 Tage später, völlig anders, völlig anders. Der steht mit einer Autorität und mit einer Vollmacht, steht er vor seinen Brüdern und gibt ihnen nachher einen Spiegel vor das Angesicht, wo man sogar sagen könnte, das hättest du jetzt ein bisschen feiner machen können. Es wäre vielleicht clever gewesen. Aber er steht nicht mehr vor Menschen. Er steht vor Gott und zeigt ihnen, was er denkt oder was passiert ist. Der dritte Punkt, erzeugt von der Rettermacht Christi, Vers 21. Denn es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ich bin schon etwa mit dieser Frage konfrontiert worden, was muss ich machen? Was braucht es, dass ich das ewige Leben überkomme? Weil ich auch diese Frage etwas stelle. Auch da im Heim habe ich die Frage schon mehr gestellt. Bist du sicher, dass du das ewige Leben hast oder hast du damit eingestellt? Das ist klar. Und dann kommt die Frage, nein, das bin ich nicht. Und dann die Frage, was kann ich machen oder was muss ich machen? Und dann ist das eine ganz einfache Antwort. Die kann jedes Kind kann die befolgen. Und mir gefällt die, dass das der Petrus so schreibt und der Paulus im Römer 10, Vers 4 oder 14, greift er den gleichen Gedanken einmal auf und wiederholt die Aussage. Und sagt dort auch, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und das darf ich heute Morgen da in die Zuhörerschaft ihr sagen. Jedes, was da innen ist, und wenn du Jesus noch nicht als dein Eigentum angenommen hast, die stellvertretende Sühnung von ihm, du darfst seinen Namen anrufen und du wirst gerettet sein. Es braucht nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist die Bedingung. Der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und darum dürfen wir da jedem Mut machen und wenn jedem Mut machen. Im Moment ist auf dem Namen noch eine Schmach. Das ist noch Verachtung. Das heisst, die in seiner Nachfolge sind, die sich als Christen bezeichnen, als Nachfolger vom Herrn Jesus, die werden oft mühsam belächelt. Und in manchem Land um uns herum werden sie verfolgt bis aufs Blut. Aber der Herr Jesus hat das auch so erlebt und er führt die ihm nachfolgen, mit ihm den gleichen Weg. Dass wir einfach auch das Bild abgerundet haben und uns nicht ein Bild machen, das vielleicht falsch ist oder einseitig. Wenn ich zum nächsten Punkt komme, oder bevor ich zum nächsten Punkt komme, möchte ich die beiden 3000 kurz noch aufzeigen, wie es der Jonathan Gahn, der messianisch gläubige Jude, aufzeigt. Denn es passt da rein von dieser grossen Rettung. Das wäre der Abschluss vom dritten Punkt, den wir jetzt miteinander angeschaut haben. Er sagt dort, dass die Juden, und das tut auch der Fruchtenbaum tut das erwähnen, und andere messianisch gläubige Juden, dass sie an dem Schavuot die Juden auch feiern, Gesetzgebung, das Gesetz empfangen, das heisst der Bundesschluss auf dem Berg mit der Gesetzgebung. Das passt für sie, für die Juden auch, sie tun das auf den gleichen Tag platzieren. Jetzt, was ist da dann passiert nach dieser Gesetzgebung, wo der Mose die beiden Tafeln bekommen hat und vom Berg runtergekommen ist? Hat das Volk das goldige Kalb gemacht. Und dann hat Mose das Gericht ausgerufen und dann hat es 3000 Tote gegeben, bis das Schwert still gehabt. Und jetzt im Neuen Testament, am Pfingsten, wo wir in neue Bund genommen worden sind. Am Karfreitag hat der Herr Jesus gesagt, als er mit den Jüngern das Abendmahl gefeiert hat, dies ist der neue Bund in meinem Blut. So oft ihr das nehmt, sollen wir daran denken. Und ab Pfingsten ist der Bund aufgetan worden. Ist im Grunde genommen die Grundsteinlegung der Gemeinde. Und jetzt ist auch wieder 3000. Aber jetzt sind 3000 dazugekommen. 3000, die Gnade erlebt haben. Und ich nehme fest an, dass der Paulus im 2. Korinther 3,6 an die Begebenheit und an die Zusammenhänge gedacht hat und darum sagt, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Das sind die beiden Bundesschlüsse. Und wir dürfen die Neuen nie genommen werden. Und wenn jetzt damit zum nächsten Punkt geht, zum 4. Die göttliche Anerkennung vom Sohn, wo im Vers 22 uns festgehalten ist. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten, Wunder und Zeichen. Was sind das für Taten und Wunder gewesen, wo er von Gott und seinem Volk ausgewiesen worden ist? Ich will da drei aufzeigen, weil drei Wunder haben die Juden, die Rabbiner, die Verantwortlichen gesagt, die kann nur den Messias machen, die können wir nicht. Und der Herr Jesus hat ihnen alle drei vor Augen geführt. Er hat alle drei Wunder gemacht. Das erste ist, ein Taubstummen von einem Dämon befreien. Da haben die Juden, weil sie müssen Kontakt aufnehmen mit diesen Geistern, und wenn es vis-à-vis taubstumm war, ist das nicht möglich gewesen, dann haben sie das nicht können. Sie müssen sagen, das kann nur der Messias. Der Herr Jesus hat das gemacht. Das Zweite, haben sie sich angemasst, die lesen zwar nichts von dem, aber sie haben das so geschrieben und gesagt, dass bis am dritten Tag können sie einen Toten auferwecken. Aber nach dem dritten Tag nicht mehr, weil dann geht der Geist weg und dann sind nur noch der Leib da. Und darum hat der Jesus beim Lazarus bis am 4. Tag gewartet, bis er gegangen ist und ihn auferweckt hat. So hat er auch das Exempel gegeben, dass er der Messias ist. Und das Letzte noch, ein Blindgeborener, sagen sie, haben die Juden immer gesagt, das ist Sünde im Spiel. Entweder hat er gesündigt oder die Eltern gesündigt, da können wir nichts machen. Und darum haben sie nachher, als der Blinde zu Jesus gekommen ist, haben die Jünger gefragt, hat er gesündigt oder haben die Eltern gesündigt? Und dann sagt Jesus, es geht nicht um das. Es geht darum, dass ihr die Macht Gottes seht und hat ihn geheilt. Und da jetzt tut der Petrus ganz kurz das zusammenfassen und sagt, Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen als der, der Wunder und Zeichen und so weiter da hat. Wie ihr selber wisst. Das tut er mehr wieder mal sagen. Das heisst, er nimmt sie bei seinem Wissen, bei seiner Orientierung. Er weiss, sie sind im Bild. Und jetzt tut er ihnen den Spiegel herheben und sagt, das ist Fakt. Ihr wisst es, ihr habt das miterlebt. Der 5. Punkt ist von Israels schrecklicher Sünde. Und das ist jetzt das, was ich gesagt habe, was wir allenfalls ein bisschen anders hätte formulieren können. Aber mir gefällt der Petrus. Er hat ja nicht um den Brei herum geredet. Er ist zur Sache und sagt, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, das ist die göttliche Seite gewesen, weil Gott hat seinen Sohn dahingegeben für das, was mit ihm passiert ist. Aber weh denen, die das veranlasst haben. Und jetzt sagt er da, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Wieso nimmt er da nicht sich mit dir und sagt, haben wir durch die Hand der Heiden? Es ist jetzt eine Vermutung von meiner Seite. Der Petrus hat sich da nicht rausgenommen. Er weiss, dass er auch schuldig war. Er hat es mit dem Herrn Jesus bereinigt in den 40 Tagen, wo er da unten war. Aber ich denke, es hat die Juden mehr getroffen, wenn er ihn mit dem Messer, mit dem Speer direkt auf sie zeigt, weder wenn er sagt, wir. Wir ist so allgemein, dass sich manche rausnehmen kann und sagen, ja gut, wenn du jetzt so siehst und wenn es für dich stimmt, ist es okay, für mich nicht. Aber da, dass er sagt, ihr, da kann sich keiner mehr rausnehmen. Das sind die Angesprochenen, die es hören, die müssen sich als schuldig erkennen. Jetzt wollen wir aber heute nicht mit den Finger auf die Juden zeigen und sagen, das hätten sie nicht machen sollen oder wir hätten es nicht gemacht. Durch meine Sünden und du durch deine haben wir mitgeholfen, dass er den Weg gegangen ist. Auch wir haben ihn mit unserer Schuld haben wir in ein Kreuz geschlagen. So ist er Mensch geworden und ist für uns gestorben. Für mich ist es immer wieder eindrücklich, beim Karfreitag, ja, das hast du schon erwähnt, ich will es wieder erwähnen, am sechsten Tag von der Schöpfung hat Gott am Schluss den Mensch gemacht als Krone von der Schöpfung. Und er hat ihn in einen wunderbar vorbereiteten Garten eingestellt. In den Garten Eden. Wo alles war, was das Herz begehrt. Und am sechsten Tag nach dem Einzug in der Passionswoche haben die Menschen, die Schöpfung, hat den Schöpfer gekreuzigt. Und das war der Dank für das, was er ihnen gegeben und gemacht hat. Der nächste Punkt, der sechste, ist die Kraft der Auferstehung. Und da tut er den Psalm 16 zitieren. Nein, das ist erst beim nächsten. Jesus ist auferweckt worden, wie wir alle Zeugen sind, sagt er. Also das ist die Hoffnung, Römer 4, 25 ist eines von diesen Schlüsselworten, wo der Paulus sagt, welcher um unserer Sünde willen dahingegeben ist und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Wenn der Hans jetzt mir würde sagen, Markus, ich übernehme deine Schuld vom Haus, wo du noch drauf hast, das zahlt, das ist okay. Ich habe nichts schriftlich, jetzt stirbt der Hans. Das passiert einem Unfall. Und da ist nichts geregelt, nichts geschrieben. Jetzt komme ich zu den Angehörigen vom Hans und sage, du, deinem Vater hat das gesagt, dann lache ich mit aus und sage, vergiss es. Tu mir das doch belegen. Zeig mir doch das schwarz auf weiss. Du hast ja keinen Beleg, nichts. Du willst dich jetzt da bereichern am Tod von unserem Vater. Und darum ist der Herr Jesus auferweckt. Dass wenn der Ankläger kommt, vor dem Thron Gottes und zu Gott kommt und sagt, der Markus hat oder der Markus ist, dann sagt der Herr Jesus, ich habe für ihn gezahlt. Und damit ist er mein Fürsprecher. Und darum ist die Auferstehung ebenso wichtig gewesen wie der stellvertretende Kreuzestod. Das gehört zusammen. Das dürfen wir nicht auseinandernehmen. Sonst ist es eine Religion. Und der Weg ist eine Erlösung, wo wir uns dürfen festheben dran. Jetzt beim siebten Punkt, wo er die Unfehlbarkeit der Schrift aufzeigt und das Zitat aus dem Psalm 16, Vers 8 bis 11 weitergibt. Und der Psalm haben wir im Ehering drin. Mir gefällt das, was da steht. Es steht, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Und ich habe das Muster genommen. Ich könnte jetzt jemanden vorrufen, aber ich mache es nicht, weil wir kennen es alle. Das ist das Zündhölzli. Das bist du und ich. Und wenn jetzt da eine Last kommt oder ein Problem kommt, das ist absolut, das gibt keinen Widerstand. Das ist so gering, so klein. Aber wenn wir uns jetzt mit ihm verbinden, wenn wir ihn vor Augen haben, wenn er zu unseren Rechten ist, ich hätte am liebsten einen dicken Nagel gehabt, aber ich habe keinen in meinem Block hinein, jetzt habe ich einfach eine grosse Schraube genommen und habe auch ein Zündhölzchen Draht da. Jetzt soll einer probieren, ob er das noch verbrechen kann. Das hebt. Das gibt Widerstand. Und das gleiche Bild möchte ich nehmen auf uns, auf Jesus. Wenn er uns zu Rechten ist, werden wir stehen bleiben. Da kann kommen, was will. Wir dürfen getrost am Ziel entgegengehen. Auch wenn am Horizont nicht ein Morgenrot kommt, weltpolitisch oder wirtschaftlich, sondern wenn es eher nach Sturm aussieht. So dürfen wir wissen, an seiner Hand, unter seiner Führung, unter seinem Schutz, dürfen wir das so erleben. Wie es der Psalmist sagt und wie er es da gesagt hat. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Nicht die irdische Freude, die es die Welt gibt. Die sehen wir wie Schaum vergehen. Sondern die ewige Freude, die bei ihm ist. Das ist etwas Schönes. Das ist etwas Gewaltiges, das wir haben dürfen und uns festhalten. Ich komme zum achten Punkt und nachher möchte ich noch kurz Zusammenfassung und noch etwas anderes noch. Das ist die Tatsache von der Himmelfahrt von der Auffahrt, die er im Vers 33 bis 36 sagt. Und im Vers 33 tut er sie wieder auffordern. Er sagt da, da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist, und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen. Und jetzt kommt's, wie ihr seht und hört. Also das sind beide Sinnesorgane sind angesprochen. Die Leute in Jerusalem haben es gesehen und gehört. Sie sind mit den Augen und mit den Ohren sind Zeugen gsi. Und auch wir dürfen wieder mit beidem dürfen wir es erleben. Nicht so, dass wir es gleich sehen wie sie, aber aus dem Wort heraus können wir es sehen. Und wenn wir mit Leuten verkehren, die sich bekehrt haben, dann hören wir, dass sie auf einmal ein anderes Vokabular haben. Es hat da Leute, die wir besuchen, die haben eine Aussprache. Unheimlich. Und andere absolut schön. Da würde ich stundenlang drin sitzen. Da ist eine Harmonie drin, etwas Wohlwollendes. Und dort, wo der Geist Gottes in sein Leben eingezündet hat, eingekommen ist, tut sich einfach manches ändern. Und dann wird das sichtbar und hörbar. Man sieht so Leute herum, dass einfach etwas anderes ist. Wenn wir die Rede von Petrus zusammenfassen, so hat er 7 Punkte vom Herr Jesus aufgeführt. Seine Menschheit, seine Gottheit, seine Beglaubigung, das Kreuz, die Auferstehung, die Himmelfahrt und die Geistausgüssung. Das Ganze ist für mich in einem Konzentrat. Das hat er in die paar Verse eingepackt, mit einer Struktur drin, dass sich das lohnt, die Heim nochmals zu lesen und nochmals zu lesen. Jetzt möchte ich noch zu der Frage kommen, was sind die Folgen von Pfingsten? Was hat das für uns für Folgen? Bei den Jüngern haben wir es gelesen, zuerst die einen haben gemeint, sie sind voll süßen Weins. Das heisst, überall, wo der Geist Gottes in ein Leben einfällt, einzündet, gibt es eine Scheidung. Und die, die ihn aufgenommen haben, die werden Scheidungen bewirken. Und da müssen wir nicht versuchen, mit allen Mitteln und mit allen irgendwo einen Frieden zu kitten und zu bewahren. Wenn wir mit dem Wort kommen, mit der Ware kommen und es eine Scheidung gibt, dann wollen wir die so stehen lassen. Weil dann hat er sie bewirkt. Licht und Finsternis passt nicht zusammen. Das vertreibt einander nicht. Das sagt der Paulus auch wieder im 2. Korinther 6 ab Vers 14 bis 2. Korinther 7 Vers 1, wo er all die Gegensätze aufzeigen, die nicht zusammenpassen. Und darum tut Pfingsten seit dieser Begebenheit immer das Gleiche bewirken. Das kann sogar Zerstörung in eine Ehe einbringen, in eine Familie einbringen. Wenn die einen oder die nicht bekehrt sind und dann sich Leute bekehren, dann scheidet das. Dann wollen wir uns von dem nicht befremden, sondern füreinander beten, füreinander einstehen und einander Mut machen. Dass man das Geschenk, das er uns gebracht hat mit dem ewigen Leben, dass man das behaltet. Jetzt habe ich mir am Schluss noch 3 Kennzeichen aufgeschrieben vom Heiligen Geist, wo wir auf uns beziehen können und auch auf Leute um uns herum. Er erleuchtet. Das heisst, er gibt mir Freude, zum Bibel zu lesen. Weil ich daraus das Leben überkomme. Ich komme daraus Orientierung über. Es ist nicht mehr ein Buch mit 7 Siegeln, das ich nicht verstehe, das mich nicht interessiert. Sondern es ist ein Buch, das für mich absolut spannend ist. Das ich immer wieder lese. Und das Gott mir immer wieder neu öffnet. 1. Korinther 1, 18. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Der Heilige Geist führt immer zu Jesus hin und ist immer Jesus das Zentrum. Das habe ich bereits erwähnt, 2. Korinther 6, 14b. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und der 3. Gedanke noch, er schenkt Gewissheit. Sicherheit, der innere, tiefe Frieden, wo ich es nichts und niemand nehmen kann. Dass ich weiss, wenn mein Leben da ohne zu Ende geht, durch irgendwelche Umstände oder durchs Alter, dass der Himmel offen ist und dass ich willkommen bin in der Gegenwart Gottes. Nicht, weil ich besser war als irgendeins, aber weil ich die Erlösung, das stellvertretende Opfer vom Herrn Jesus für mich beansprucht habe. Und das wünsche ich für uns alle, dass wir das Geschenk vom ewigen Leben angenommen haben und mit grosser Zuversicht und Freude dafür die Zukunft gehen. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für den Weg, den du gegangen bist. Du hast die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Du bist Mensch geworden, im Wissen, was auf dich wartet. Und du bist am Schluss ans Kreuz gegangen, hast dort die Gottverlassenheit für mich erduldet. Und hast uns, hast mir, jedem Einzelnen, der das annimmt, das ewige Leben gegeben. Wir dürfen den Himmel offen haben, weil du mit deinem teuren Blut für uns gezahlt hast. danke dir auch für dein Wort, das du uns weiter öffnen und auch für die Zeit, wo wir drin sein dürfen, wo wir sehen, wie sich die verschiedenen Verheißungen sichtbar vor unseren Augen erfüllen. Segne du jedes, auch wenn unsere Wege dann wieder auseinandergehen, begleite du jedes in die neue Woche und lass uns du einfach einen Wegweiser sein, weiter zu dir, Herr. Amen.